Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo zurück in der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade. Heute ist der 16.06. Heute sind Rainer und Fritz zu Gast und ich freue mich, dass wir in dieser zweiten Stunde noch weiter eintauchen in das Thema Energiewende. Wie ist das mit Wasserstoff, Fritz? Deine Frage Nummer 7 in unserem Skript heute für die Sendung. Können wir damit rechnen, dass Wasserstoff auch zum Heizen und für Autos zur Verfügung steht? Hast du was vorbereitet?
Ja, das war ja großes Thema auch letztes Jahr bei uns hier in Deutschland mit dem Heizungsgesetz. Ich glaube, da kann sich noch jeder dran erinnern. Wasserstoff ist halt ein sehr kostbarer Stoff, sehr kostbarer Energieträger, der letztendlich auch teuer sein wird, muss man leider sagen. Und ein Grund dafür ist, dass wir halt diese Energieverluste bei der Herstellung von Wasserstoff haben. Das heißt, wir müssen mehr Strom reinstecken, als wir letztendlich rauskriegen. Viel mehr Strom reinstecken, als wir rauskriegen. Das heißt, der Strom an sich, wenn wir den direkt verwenden können, ist immer billiger, als wenn wir über Wasserstoff gehen. So, und das ist eben auch beim Autofahren zum Beispiel so, das ist beim Heizen so. Rainer hatte vorhin schon gesagt, beim Heizen, die Wärmepumpe nimmt nicht nur den Strom aus dem Netz, sondern nimmt auch die Umweltwärme, also von draußen zum Beispiel oder aus dem Erdreich. Das heißt, wir bekommen dort einen Wirkungsgrad, der im Prinzip bei 300-400% liegt, also das 3- bis 4-fache dessen, was wir an Strom reinstecken, kommt wieder raus.
Unschlagbar, ja.
Und beim Wasserstoff wird das nicht so sein. Es gibt noch weitere technische Hindernisse, die verhindern werden, dass Wasserstoff wirklich zum Heizen benutzt werden kann. Also ich würde jedem raten, nicht auf Wasserstoff für seine Heizung zu setzen. Beim Auto ist es auch so, wir sehen das, es gibt einige Wasserstoffautos, aber es werden eigentlich immer weniger, muss man sagen. Selbst LKW werden heute schon mit Elektro angetrieben. Habe gerade noch gelesen, eine Firma hier stellt Elektro-LKWs her und die sind ausgebucht für die nächsten Jahre, kann man sagen.
Ich stand vor einem neulich beim Kunden, ja, herrlich. Ja. Die Fahrer prügeln sich um das Fahrzeug, es fährt viel schöner, ja. Mhm.
Genau, das heißt auch PKW werden zukünftig mit Elektro-Batterien angetrieben, das ist ganz klar. Also ich glaube nicht an Wasserstoffautos, ehrlich gesagt. Wasserstoff, wie ich gerade sagte, ist und bleibt teuer und wir brauchen aber Wasserstoff unbedingt für die Industrie. Wir brauchen Wasserstoff eben auch als Speicher, um Zeiten zu überbrücken, wo wir nicht genug Wind und Sonne haben. Die Zeiten kommen vor. Das hat man auch schon alles berechnet und da gibt es große Untersuchungen. Da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Untersuchung von der Fraunhofer ISE, von dem Institut in Freiburg. Die haben das sehr genau untersucht, wie viel Wasserstoff wir brauchen, wie viel Strom wir brauchen. Und da kann man das letztendlich alles sehr gut nachlesen.
Prima, und die Studie könnt ihr auch kriegen. Also wieder der heiße Link oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Eure E-Mail-Adresse sagen wir zum Schluss auch durch, da gibt es den direkten Draht. Aber wir spielen das auch gerne zu, weil das schon ein bisschen bekannter ist. Jetzt haben wir ja Stromleitung. Wir wollen ja alle mit Strom irgendwas tun. Da müssen wir also unsere Stromleitung auch ausbauen. Wir brauchen einen Netzausbau, habe ich gestern auch gelernt auf unserem Kongress. Das ist dein Thema, Rainer, ne?
Genau, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Netzausbau kann man erstmal in zwei Bereiche gliedern. Das eine ist lokal. Wir hatten davon gesprochen, dass wir Energie fürs Heizen, Energie fürs Fahren jetzt aus der elektrischen Leitung ziehen wollen. Das ist natürlich dann eine Mehrbelastung für die elektrische Leitung. Da muss im Grunde dann auch irgendwann der Querschnitt vergrößert werden, der elektrische Querschnitt. Dafür fallen halt andere Leitungen, andere Infrastruktur weg. Also das ist ein Umbau. Und so eine Elektroleitung ist ja sehr robust in seinem Verhalten. Also erstmal ist es der lokale Bereich. Und das andere ist der Netzausbau. Da lohnt sich ein Blick mal auf die Wetterkarte. Wir haben davon gesprochen, dass wir Solar- und Windenergie nutzen wollen. Und wenn man so eine Wetterkarte sieht, dann sieht man Bereiche innerhalb von Deutschland, wo zwischen Norden und Süden schon große Unterschiede gibt. Dass es hier im Norden häufig windig ist im Winter und im Süden vielleicht nicht ganz so. Und im Süden, sagt man, ist immer ein bisschen mehr Sonnenschein als bei uns, sodass es eben Sinn macht, zwischen Nord und Süd Hochspannungsleitung zu legen, um letztendlich die elektrische Energie von Nord nach Süd zu verbreiten. Und wie ich schon sagte, die Wetterkarte macht keinen Halt vor Ländergrenzen. So macht es eben auch Sinn, zu unseren Nachbarländern eine gute elektrische Verbindung zu haben. Und das wäre bei uns eben auch so Länder wie zum Beispiel Norwegen, die ganz viele Wasserkraftspeicherstationen haben, oder eben England, die durch ihre Insellage da auch nochmal mehr von anderen Windströmen betroffen sind, sodass man da eben auch zu bestimmten Zeiten ganz gut regenerative Energie erhalten kann. Das Gleiche geht in die andere Richtung. Auch wir haben oft Situationen, wo hier die Sonne scheint und in Schottland der Lehm herrscht, sodass man da die Balance letztendlich da ganz gut über den Netzausbau erreichen kann.
Ich freue mich, dass heute Rainer und Fritz von den Scientists hier sind. Die Wissenschaftler sind da und die Könner ihrer Materie. So, wir haben zu tun mit: Wird der Strom nicht zukünftig viel teurer, wenn alles aus Wind und Sonne kommen soll? Rainer, dein Ding, ne?
Genau. Wind- und Solarenergie ist ja im Moment eigentlich das Billigste, wie man Strom erzeugen kann. Das Problem war ja im Grunde, dass wir immer nicht wissen oder dass wir es nicht gleichzeitig verbrauchen oder den Strom gleich im selben Moment nutzen können. Wir haben einen Wind- und Solarpreis, der irgendwas zwischen 4 bis 8 Cent ist. Das ist mehr oder weniger unschlagbar. Mhm. Also von daher liegt es erstmal nicht an der Windenergie.
Das ist ein Preis pro Kilowattstunde, ne? Dass wir das ein bisschen, okay, genau. Weil wir haben nochmal Kilowatt und so schon mal besprochen in der Sendung. Okay, mhm. Pro Kilowattstunde.
Genau, also es geht um eine Energiemenge. Wenn wir als Privatkunden das beziehen, dann liegt das irgendwo bei 30 Cent plus minus, je nachdem, welche Tarife wir haben. Also kann es nicht an Wind und Solar liegen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir im Bereich der Übertragung und der Speicherung noch unsere Lücken haben. Das heißt, im Moment haben wir häufig die Situation, dass wir hier Wind haben und die Windanlagen sind runtergeregelt und man hätte da die Energie quasi so nutzen können. Das heißt, wenn es uns gelingt, die Netze, wie eben gesagt, auszubauen, dass wir die Energie einerseits wegtransportieren können zu Regionen, wo sie gebraucht wird, und umgekehrt die Energie dann auch erhalten, dann haben wir gute Chancen, dass der Energiepreis nicht weiter ansteigen muss.
Ja, ich kann das nochmal ein bisschen ergänzen, wenn ich darf. Also unser Strompreis setzt sich ja aus verschiedenen Teilen zusammen. Also das, was wir als Privatkunde bezahlen. Das ist einmal der eigentliche Strompreis, also die Erzeugung von der Energie, aber dann kommen da noch viel mehr Elemente dazu. Zum Beispiel die Netzentgelte ist ein wesentlicher Punkt. Das sind zum Beispiel Kosten für die Netze, für alles Mögliche, aber auch Steuern und so kommen noch dazu.
Die böse Steffi sagt wieder, die EWE hat gerade einen Gewinn von 1 Milliarde Euro ausgeschrieben.
Da möchte ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Ich würde an der Stelle sagen, ist ja prima, wenn Sie dieses Geld dann auch wieder einsetzen für unsere Netze und unsere Netze jetzt ganz schnell ausbauen und alles dafür vorbereiten, dass wir eben die Energiewende wirklich voranbringen mit diesem Geld. Dann finde ich das super. So, und diese Netzentgelte zum Beispiel, da möchte ich noch drauf eingehen. Das ist so ein bisschen schwierig abzuschätzen, wo das hingehen kann. Im Moment bezahlen wir damit zum Beispiel, wenn wir hier im Norden ganz viel Windenergie erzeugen und der aber nicht nach Bayern oder Baden-Württemberg transportiert werden kann, weil die Leitungen fehlen, dann haben wir den Fall, dass zum Beispiel jemand in Bayern sich den billigen Strom hier aus dem Norden kauft, der kann aber nicht transportiert werden. Das heißt, wir müssen hier die Windenergie abregeln, hier im Norden, und im Süden müssen wir dann noch Gaskraftwerke oder was auch immer einschalten, und das wird über zum Beispiel Netzentgelte bezahlt.
Da gibt es auch wieder so einen Fachbegriff.
Und
ne?
Dafür bezahlen wir ungefähr 3 Milliarden Euro im Jahr. Kostet uns das, dass wir diese Leitungen nicht haben.
Okay.
Also das ist richtig viel Geld. Aber natürlich der Netzausbau kostet auch. Ne? Also das müssen wir auch irgendwie bezahlen, wobei Netze natürlich irgendwie sehr, sehr langlebig sind. Die halten 50 Jahre und länger. Das heißt, man kann das auch über lange Zeiten abschreiben. Man muss natürlich auch berücksichtigen, alle Leute wollen natürlich Erdverkabelung haben und keine Freileitung. Freileitungen sind aber deutlich billiger als Erdkabel. Das heißt, ein bisschen haben wir es auch selber in der Hand. Wenn wir mehr Freileitungen akzeptieren, dann wird der Netzausbau auch nicht ganz so teuer.
Das Netzwerk Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade heißt euch herzlich willkommen am 16.06. heute in der zweiten Stunde unserer Sendung. Die Scientists for Future sind da. Ich bin Stefanie Eilers und darf heute moderieren. Fritz und Rainer haben uns Themen mitgebracht. Sind denn, Fritz, die Netze für unseren Strom weiterhin stabil? Auch wenn wir nur noch Wind- und Solarenergie für die Stromversorgung haben. Was sagst du dazu?
Da hört man ja an der Stelle ganz viel. Vor allen Dingen bei Facebook und Co. Da wird viel Angst gemacht. Die ganzen Stromnetze fallen aus. Und was weiß ich, wenn kein Wind weht oder wenn keine Sonne ist, fällt alles aus. Da gibt es Lösungen. Das haben wir gerade schon gesagt. Es gibt eben Speicher, Wasserstoff, wir haben Batteriespeicher. Das kriegen wir hin. Wir müssen es nur machen.
Okay, das kriegen wir hin.
Das ist die eine Seite.
Wir müssen es nur machen. Das sind so Worte, die müssen wir heute wiederholen. Dunkelflaute, das kriegen wir hin. Wir müssen es nur machen.
Genau.
Danke.
Genau. Die andere Seite ist, da geht es ein bisschen technisch zu. Wie kriegen wir hin, wirklich unsere Netze so stabil zu halten, dass die Frequenz immer stimmt, dass die Spannung immer stimmt? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen elektrotechnisch. Das ist aber genau mein Thema auch, an dem ich arbeite. Und was man aber auch immer wieder von einigen Leuten hört, wo dann letztendlich Unsicherheit erzeugt wird. Unsicherheit für uns als Normalbürger, die wir das nicht einordnen können letztendlich. Und schon heute sorgen Windenergieanlagen, Solaranlagen, selbst der kleine Wechselrichter bei uns zu Hause für unsere Hausdachanlage dafür, dass unsere Netze stabil bleiben und sind. Da gibt es Regeln, da gibt es Vorschriften, wie die sich verhalten müssen, wie die zum Beispiel auf die Spannung gucken müssen, auf die Frequenz gucken müssen und was sie dann machen müssen. Das haben Netzbetreiber, das haben ganz viele Hersteller sich darauf geeinigt, ganz viele Institutionen, wie das genau gemacht wird und haben sich genau angeguckt, was für Fehlerfälle es denn im Netz zum Beispiel geben könnte oder auch gibt. Und treffen dann entsprechende Gegenmaßnahmen. Und heutzutage eine Windenergieanlage ist einfach nicht mehr nur da, um Strom zu liefern, sondern die stabilisiert auch unsere Netze zusätzlich. Wow, okay. Das ist ein großer Teil und das ist eine Anstrengung auch für die Hersteller dieser Anlagen. Und das wird auch genau überwacht und überprüft. So, es gibt jetzt gerade von der Bundesnetzagentur, das ist eine Behörde hier, unterliegt dem Bundeswirtschaftsministerium, da gibt es neue Anforderungen im Prinzip für die Zukunft. Wenn wir jetzt noch mehr Wind- und Solarenergie in unseren Netzen haben, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Da sind wir gerade dran. Gerade bei uns auch in der Firma, wo ich beschäftigt bin, ist das ein Thema. Da haben wir auch Anforderungen, Aufgaben bekommen, was wir dort machen müssen. Da geht es zum Beispiel um Momentanreserve, also innerhalb von weniger als einer Sekunde sozusagen zusätzliche Energie bereitstellen, wenn zum Beispiel irgendwelche Leitungen oder sowas an einem bestimmten Netzpunkt ausfallen und dadurch plötzlich große Mengen von Wind und Solarenergie zum Beispiel ausfällt. Da gibt es Regelungen. Das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten letztendlich, aber da sind wir dran und das werden wir in den nächsten Jahren noch weiter angehen. Also es geht kein Licht aus, nur weil wir zukünftig mehr Wind- und Solarenergie in unseren Netzen haben.
Ja, also das ist genau mein Forschungsgebiet, wo ich auch aktiv bin. Deswegen habe ich die leicht lasigen Augen in diesem Thema. Kann das aber nicht so ganz allgemein beschreiben. Also im Grunde redet man häufig auch von den sogenannten Kraftwerkseigenschaften der erneuerbaren Energien. Also es ist so, dass eben so eine Windanlage, so ein Solarwechselrichter eben nicht nur Energie produziert, immer wenn alles gleichmäßig und langsam funktioniert, sondern tatsächlich eben auf Störungen im Netz reagieren soll. Mhm. Und da geht es halt darum, dass man wirklich in der Lage ist, eine elektrische Leitung an einer bestimmten Stelle gestört, dass im Grunde die Windanlage sich eben nicht abschaltet, sondern weiter betrieben werden kann und die Leitung einfach nur rausgenommen wird, sodass im Grunde das Gesamtsystem am Leben bleibt. So ein Blackout würde ja bedeuten, dass ganz viele Erzeuger und Verbraucher gleichzeitig wegschalten, während wenn man diesen Blackout verhindert, läuft das weiter. Man merkt eigentlich gar nicht, dass da was passiert ist. Nur der Schaden bei einem Blackout ist so unglaublich immens hoch, dass man möglicherweise über eine ganze Woche eine Energieproduktion, wir haben das im Osten letztens ja mal gesehen, dass das Tesla-Werk im Grunde einen Stromausfall hat und wir hatten dann 1,5 bis 2 Wochen letztendlich nicht produzieren können. Und wenn man das für Gesamtdeutschland sehen würde, wäre das eine Katastrophe. Also zusammengefasst, die regenerativen Energien, die ja hauptsächlich auf Umrichterbasis laufen, sind mit diesen ganzen neuen Systemen viel schneller in der Lage als Synchronmaschinen, die das so intrinsisch, also von sich aus schon machen. Sie können programmiert werden, dass sie innerhalb von Mikrosekunden tatsächlich dann auch schon das tun, was sie tun sollen und auch nur so weit, wie es dem Netz gut tut und eben diese Überschwinger, die so eine Synchronmaschine hat, eben dann nicht hat. Also von daher stehen wir der Möglichkeit gegenüber, ein sehr stabiles Netz zu bekommen. Und wie es jetzt gestaltet werden muss, das ist im Moment gerade intensiv in der Diskussion. Und betrachten wir auf die Ausbauziele, die wir ja eingangs schon gesagt haben, dass wir 4- bis 5-fachen Ausbau im Solar- und Windbereich vor uns haben, ist das jetzt der richtige Moment, eben auch sich über diese Themen Gedanken zu machen. Und ich denke, das ist dann wiederum das, was auch das Thema Arbeitsplätze angeht, wir sind da führend auf der Welt, weil wir im Grunde ja durch unsere Lage ja auch von allen Seiten eingespeist werden und wir uns hier in der Mitte von Europa uns da auch mit die ersten Gedanken dazu machen müssen.
Ist das also so eine Energieindustrie und eine Energieplanungsdienstleistung, die uns eigentlich die Jobs der Zukunft stellt?
Genau, also man kann sagen, wenn wir jetzt in der Lage sind, das alles zu managen und eben Fritz ist da bei der Fördergemeinschaft Windenergie ja da derjenige, der auch wesentliche Koordinationsaufgaben in diesem Bereich übernimmt und da letztendlich da die verschiedenen Leute zusammenbringt.
Also ich bin echt froh, dass ihr da seid, weil ihr räumt eine ganze Menge weg hier vom Tisch. Also da, wo wir bisher noch so ein bisschen Unklarheiten hatten oder nur so ein vages Gefühl von, das geht schon, kriegen wir heute klar, es geht. Nicht nur schon, sondern es muss halt gemacht werden. Und es gibt einen ganz gewissen Plan und da müssen halt ein paar Leute jetzt zusammendenken. Das heißt, der gute Tipp wäre für junge Leute, die jetzt in die Ausbildung gehen, macht was mit Elektrik.
Genau, also die Klimaschutz ist Elektrotechnik. Kann ich immer nur wiederholen, weil wenn wir tatsächlich die Erzeugung 4- bis 5-mal so groß haben wollen in Elektrotechnik und letztendlich dann die ganzen Brennstoffe nicht mehr von Haus zu Haus transportieren müssen oder zu Tankstellen fahren müssen, wo wir mit dicken Kübeln und Eimern da Leitung arbeiten müssen, sondern mit elektrischer Leitung, die vor der Haustür steht. Ich denke, da ist eine Menge zu tun und das kann funktionieren.
Wunderbar. Der Fritz hat uns in der Sendevorbereitung noch die Kernkraftwerke hineingeschrieben. Wollen wir die jetzt behandeln oder vor dem Fazit? Also, wir hängen noch ein bisschen Kernkraftwerk dran. Das ist ja so ein Strom, der gleichmäßig käme, wo wir diesen ganzen quirligen Budenzauber nicht hätten. Die können ja an- und abgeschaltet werden oder wie war das noch? Sag mal, Fritz.
Schön beschrieben. Dankeschön, Stefanie.
Ich hoffe, ich wenigstens kann, ja.
Ja, Kernkraftwerke ist ja auch immer wieder Thema, was man immer wieder hört, aus verschiedenen Richtungen. Wenn wir uns mal hier umgucken in Europa, ich glaube, wenn ich richtig liege, werden gerade 3 Atomkraftwerke in Europa gebaut. Ich meine 2 in Großbritannien und 1 in Frankreich. Bei allen Projekten explodieren gerade die Kosten. Gleichzeitig gehen die Inbetriebnahmedaten jedes Jahr irgendwie weiter nach hinten. Es dauert also immer länger. Und ich wüsste auch nicht, warum wir hier in Deutschland schneller sein sollten oder billiger sein sollten als in anderen Ländern. Also wenn wir hier neue Kernkraftwerke bauen würden, würde das erstmal sehr, sehr lange dauern, also 20 Jahre oder sowas, von der Planung bis zur Inbetriebnahme kann man mitrechnen. Und teuer wird es eben auch, viel teurer, als wenn wir auf Wind- und Solarenergie gehen. Also 20 Jahre für die Energiewende, um letztendlich klimaneutral zu werden, ist das eigentlich viel zu spät. Das passt nicht mehr. Wie gesagt, Kernkraftwerke sind zu teuer. Wenn wir auf Kernkraftwerke hier setzen würden, wenn wir komplett in Deutschland statt erneuerbare Kernkraftwerke aufbauen wollten, bräuchten wir auch so ungefähr 100 Kernkraftwerke hier in Deutschland. Wie sollen wir die irgendwie in den nächsten paar Jahren aufbauen? Außerdem müssten diese Kernkraftwerke vor allen Dingen hier bei uns an der Küste stehen, weil im Sommer trocknen die Flüsse häufiger mal aus. Wenn die Flüsse austrocknen, dann haben wir letztendlich keine Kühlung für diese Kernkraftwerke. Wir haben das vor 2-3 Jahren in Frankreich gesehen, als die ganzen Kernkraftwerke im Sommer stillgelegt werden mussten. Also brauchen wir sozusagen die Kernkraftwerke hier an der Küste eben für die Kühlung, damit die durchgängig gekühlt werden könnten. Dazu bräuchten wir aber natürlich auch die ganzen Überlandleitungen, genauso wie jetzt für unsere Erneuerbaren. Also das wäre kein Vorteil letztendlich. Weiterhin, wohin mit dem Atommüll? Eine Frage, die immer noch nicht gelöst ist, seit Jahrzehnten diskutiert wird. Und wir wissen es einfach nicht, weil es ist schwierig mit dem Atommüll, das wirklich für Jahrtausende irgendwo zu lagern.
Es gab da neulich so zwei entverwahrte Kavernen in Dönitz.
Wilhelmshaven, ich weiß ja nicht, also ein neues Thema. Okay.
Ja, wobei, wer weiß, wie es hier in Wilhelmshaven in 1000 Jahren aussieht mit dem Meeresspiegelanstieg.
Genau.
Das ist keine Küste mehr. Problematisch wahrscheinlich.
Ja.
Also meines Erachtens, Kernkraftwerke, Atomkraftwerke sind keine Option hier für uns. Und wir müssen bedenken, 80% der Investitionen in neue Kraftwerke weltweit gehen in erneuerbare Energien. Das heißt, auch weltweit setzen die Länder auf erneuerbare Energien, auf den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Selbst in Länder wie China, Indien und dergleichen wird massiv Wind- und Solarenergie ausgebaut. Noch viel, viel mehr als hier in Deutschland. China baut zwar auch noch das ein oder andere Atomkraftwerk, baut auch noch Kohlekraftwerke, leider muss man sagen, weil der Energiebedarf so groß ist, aber letztendlich alles geht in Richtung Erneuerbare.
Das ist ein Statement fast zum Schluss dieser Sendung. Und dann haben wir noch ein paar Hinweise auf Termine, lange nach der Wissenschaft kommt und so weiter. Das willst du gleich gerne terminlich nochmal geben. Wir geben nochmal eure Kontaktdaten her gleich und haben dann sowas wie ein Fazit am Abschluss dieser Sendung. Also nochmal meinen Dank an euch heute. Hier ist das Netzwerk Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir ziehen ein Fazit mit den Scientists for Future, die heute zu Gast sind. Fritz fängt an, Rainer folgt.
Ja, ich möchte hier eigentlich nochmal gerne drauf eingehen, warum wir das überhaupt alles machen. Warum brauchen wir die Energiewende? Eigentlich wissen wir das alle. Wir haben den Klimawandel und die Temperaturen steigen. Das Klima ändert sich im Moment rapide. Und wir müssen aufhören, CO2 zu emittieren. Das geht nur, wenn wir auf erneuerbare, auf klimaneutrale Energien setzen. Und ja, das ist das A und O letztendlich. Wir müssen aufhören, fossile Energien zu verbrennen. Letztendlich braucht keiner wirklich Angst vor der Energiewende zu haben. Viele werden es kaum merken, wahrscheinlich bei sich zu Hause. Aber es wird doch vieles umgestellt. Und wir wissen, wie es geht. Das ist ganz klar. Wir müssen es einfach nur machen, wie wir vorhin schon sagten.
Wir haben einen Termin, den bringst du uns zu Papiere heute?
Genau, am 21.06. im Botanischen Garten ist die lange Nacht der Wissenschaft. Da geht es dann auch von unserer Seite um das Thema Kipppunkte des Klimawandels. Mhm. Ansonsten, unsere Kontaktdaten sind dann die Internetseite, die wir haben. Da ist dann ein entsprechendes Formular, sodass ihr uns auch erreichen könnt.
sag eben noch die Website dazu. Also man sucht bei Google oder sonst irgendwo.
Scientist for Future, Wilhelmshaven, Friesland.
Kann man auch S4F eingeben, damit man dieses Scientist richtig schreibt? Bestimmt, ja, ne?
Genau.
Also S4F, Wilhelmshaven, Friesland. Einfach mal auf Suche drücken in irgendeiner Suchmaschine. Dann kommt man auf eine Internetseite, da gibt es ein Kontaktformular, da kriegt man eure Kontaktdaten, kann man schon mal ein bisschen rumlesen und surfen. So, lange nach der Wissenschaft haben wir besprochen. Und ich mag nochmal das Angebot wiederholen, wenn ihr das hören wollt, ohne Musik, als Mitschnitt zum Teilen im Freundes- und Bekanntenkreis. Leute, wir müssen das rausbringen. Es sind so viele gute Botschaften heute in der Sendung gewesen. Dann sagt bitte Bescheid, info@nabu-wilhelmshaven.de, Sendemitschnitt 16.06. bitte dazu schreiben oder 0171 371 6016, das ist meine Handynummer, dort eine Nachricht aufbringen, Sendemitschnitt 16.06. und ihr kriegt dieses gebündelte Wissen von diesen beiden Scientists heute dann in Kürze zugeschickt.